Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eine Freitagsausgabe des Podcasts. Warum und warum heute Zeit ist, da komme ich gleich noch zu. Heute geht es um ein paar neue Verträge. Es geht um den Saisonstart natürlich weiterhin, so ein paar Premieren und ein paar auch Jubiläen und Benchmarks und Milestones sind es ja dann auch. Und wir beginnen aber erstmal mit einem Dankeschön an Christian. Der hat etwas in den Pod eingezahlt über PayPal. Hört nachher mal ins Outro mit rein, da könnt ihr auch erfahren, wie ihr dem Podcast so ein bisschen helfen könnt. Und einzahlen bzw. Geld, das ist ein gutes Stichwort. Es gab noch einige Verträge, nachdem ich die letzte Folge beendet hatte. Und zwar waren allen voran erstmal die Edmonton Oilers wieder aktiv und die haben einen Vertrag unterschrieben, über den wir so ein bisschen spekuliert hatten beim Stammtisch der Oilers Nation. Matthias Ekholm unterschreibt für 3 weitere Jahre bei den Edmonton Oilers, also über diese Saison hinaus noch 3 Jahre, die er dann in Edmonton bleiben wird. Und da ist er dann eben bis, ich schaue jetzt hier einmal rein, das ist dann 2029. Er hat wohl auch gesagt, er möchte gerne bei den Oilers seine Karriere beenden. Und ich finde, das ist ein guter Vertrag für beide. Ich meine, im Prinzip dann einfach ein richtiges Schnäppchen ab der nächsten Saison. Wobei man ja auch sagen muss, er ist eben nicht mehr der Jüngste mit 35. Und irgendwann geht es dann nach unten. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, geht es schleichend nach unten oder ist dann manchmal auch so ein richtiger Bruch da bei einigen Spielern? Das wird natürlich dann jetzt so ein bisschen abzuwarten sein. Aber trotzdem finde ich den Vertrag, auch wenn er dann am Ende vielleicht dann ins zweite oder dritte Verteidigerpaar rutscht, einen guten Deal für die Edmonton Oilers und bei Ekholm dann eben sowieso, wenn er da auch entsprechend sich wohlfühlt in Edmonton. Dann haben die Oilers einen weiteren Spieler verpflichtet und das finde ich einen sehr interessanten Vertrag bzw. eine sehr interessante Idee. Jack Roslovic kommt. Der hat einen Einjahresvertrag bekommen, über 1,5 Millionen. Und bei Roslovic muss man sagen, das ist vielleicht schon so ein Stück weit erstaunlich gewesen, dass er noch keinen Deal vorher gefunden hatte. 22 Tore gemacht, letztes Jahr für die Carolina Hurricanes. Hat er schon mal 22 Tore bei den Columbus Blue Jackets. Jemand, der einiges an Erfahrung mitbringt in der NHL. Der allerdings eben auch seine Schwächen hat, der vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ja, einfach einige Spiele ist er gut, einige Spiele kann er eben Tore machen, andere Spiele siehst du ihn gar nicht, vielleicht auch die defensiven Zuordnungen nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Also natürlich jemand, bei dem du weißt, dass du ihn isoliert einsetzen musst, aber ich denke, damit haben die Oilers auch wieder eine richtig, richtig gute Verpflichtung getan. Jemand, der auf der Center-Position spielen kann, jemand, der Flügel spielen kann, ist nicht der kleinste Spieler, ist einfach jemand, der ihnen weitere Flexibilität gibt. Also für mich auch das ein guter Vertrag. Allerdings muss man auch sagen, aktuell haben die Oilers minus 2,8 Millionen an Salary Cap Space. Das heißt, wenn dann Hyman zurückkommt, wenn Matthias Janmark zurückkommt, dann müssen sie, und Jack Mormon ist im Moment auch noch auf Injured Reserve, also da muss man dann irgendwann auch ein bisschen hin und her schieben und schauen, welche Spieler dann entweder vielleicht runtergehen oder aber Spieler, die sie dann auch tauschen müssten. Das wird dann eben jetzt etwas sein, was eine Herausforderung ist fürs Management. Aber beide Verträge finde ich sowohl vom Preis-Leistungs-Verhältnis her als auch natürlich von dem Spielertyp für die entsprechende Position passen gut zu den Edmonton Oilers. Und damit ist das Team einfach auch wieder kurz nachdem McDavid diesen Vertrag unterschrieben hat. Wir hatten Warman, wir haben jetzt Roslovic, wir haben Ekholm. Das sind vielleicht auch Ideen gewesen, die sie ihm schon verkündet hatten, Connor McDavid, und dementsprechend ist das dann eine weitere sinnvolle Ergänzung gewesen, ein Doppelpack Ekholm und Roslovic bei den Edmonton Oilers. Dann hat Kyle Connor einen neuen Vertrag unterschrieben und der gilt natürlich auch ab nächstem Jahr und er bekommt 8 Jahre lang pro Jahr 12 Millionen. Er ist ein Flügelspieler, er ist jemand, der reinpasst in die Reihe Rantanen, in die Reihe Mana. Ich würde ihn nicht ganz auf diese Kategorie oder in diese Stufe mit einsortieren. Rantanen hat schon mal 50 Tore gemacht. Mana hat letzte Saison dreistellig gepunktet. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Karriere anschaut von Connor, der hat schon mal 47 Tore, 93 Punkte gehabt. Letztes Jahr waren es 41 Tore und 97 Punkte. Also sicherlich jemand, der sehr gut scoren kann, der vielleicht sogar die 50er-Marke knackt. Und ich nehme ja nicht viel vorweg, weil ihr das ja wahrscheinlich auch alle schon ein bisschen mitbekommen habt. Er hat im ersten Spiel gleich einen Hattrick erzielt, hat nicht ganz geklappt mit dem Sieg bei vor allem auch der Premiere von Jonathan Toews zu Hause, ein 4:5 gegen die Dallas Stars, aber trotzdem ein richtig guter Auftakt für ihn, 3 Tore eben direkt und der Vertrag ist eben auch etwas, was passt, was reinpasst ins Team. Ich will nochmal einmal gucken, sie haben ja dann eben entsprechend auch mit Connor Hellerback und mit Mark Scheifele, zwei, die in den letzten Jahren große Verträge unterschrieben haben. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, er verdient dann 3,5 Millionen mehr als sein Mannschaftskapitän, aber A, ist er ein bisschen jünger als Scheifele und B, wurde der Vertrag von Scheifele eben auch zu einer anderen Phase in der Liga unterschrieben. Und das ist eben etwas, an das wir uns einfach weiterhin gewöhnen müssen, dass jetzt einfach Spieler, die vor 2, 3, 4 Jahren vielleicht eben 7, 8, maximal 9 Millionen verdient hätten, dass die jetzt irgendwo 11, 12, 13 Millionen verdienen und dass das eben dann trotzdem ein guter Deal fürs Team ist, weil der Salary Cap Space bekanntermaßen ja steigt. Der nächste Vertrag, das ist dann jemand gewesen, der kein Flügelspieler ist, sondern der ein Center ist und das ist ein Center, der ein ganz, ganz wichtiger Teil der Vegas Golden Knights ist. Jack Eichel, auch er unterschreibt für 8 Jahre, 13,5 Millionen sind das, die er bekommt in den nächsten 8 Jahren und er ist jemand, der schon jetzt sehr, sehr viel Geld verdient hat, hat ja 10 Millionen pro Saison bekommen seit 2018 von den Buffalo Sabres und jetzt eben dann 8 Jahre 13,5 Millionen. Ich glaube, die Kollegen bei 32 Thoughts haben das irgendwo schon mal zusammengerechnet. Er ist jetzt wohl schon dann mit den beiden Verträgen irgendwo bei 200 Millionen an Salär, was er in seiner Karriere bekommen hat. Und er ist natürlich jemand, der auch sehr, sehr wichtig ist für die Golden Knights. Letztes Jahr 94 Punkte gehabt. Eben hat den Stanley Cup gewonnen mit ihnen 2023, also da auch schon sehr, sehr erfolgreich gewesen, ein sehr guter Two-Way-Player auch geworden und wenn man die ersten beiden Spiele nimmt, er hat 2 Tore gemacht, er hat 6 Punkte insgesamt in den ersten beiden Partien, also so, wenn er so weitermacht, dann ist auch dieser Deal ein richtiges Schnäppchen. Natürlich sind es 13,5 Millionen, natürlich hat er jetzt 1 Million mehr als Connor McDavid, mit dem er ja übrigens auch im NHL Draft zusammen verpflichtet wurde, also nicht zusammen, sondern sie waren im gleichen Draft, aber trotzdem muss man ja auch da sagen, McDavid ist eben eine einzigartige Situation, das ist ein Discount-Deal und da müssen sich die anderen Spieler natürlich überhaupt nicht dran orientieren, sondern die können eben ihre Verträge so auswählen, wie sie das machen wollen. Ich fand es interessant, dass diese ganzen Deals jetzt so noch kurz vor Saisonbeginn oder eben dann quasi in den ersten Spielen so reingekommen sind und dass eben noch diese Deals abgeschlossen wurden. Ist ja auch immer fürs Team dann wichtig, dass die Spieler Sicherheit haben, dass da Ruhe ist, dass das nicht die gesamte Saison so geht. Es gibt noch einige Free Agents, bei denen eben im Moment kein Vertrag abgeschlossen wurde, aber diese, vor allem Kyle Connor und Jack Eichel Großen, die haben jetzt auch ihre neuen Deals. Damit gehen wir in das reelle Spielgeschehen rein und es gab aus deutscher Sicht 2 richtige Highlights. Zum einen den allerersten Sieg eines deutschen Chefcoaches im allerersten Spiel eines deutschen Chefcoaches. Die Boston Bruins gewinnen bei den Washington Capitals und Marco Sturm feiert da eben entsprechend diesen Erfolg. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass das auch direkt im ersten Spiel gelungen ist. Gratulation dazu. Und natürlich haben wir alle damit gerechnet, dass die Bruins 2:0 die Saison beginnen. Sie haben dann auch noch das Heimspiel zu Hause 4:3 nach Overtime gegen die Chicago Blackhawks gewonnen. Also da idealer Saisonstart für die Bruins und vielleicht dann doch ein kleiner Fingerzeig. Ich meine, nach 2 Spielen kann man da wirklich nicht so viel sagen, dass sie etwas besser sind, als das zu Beginn der Saison eigentlich wirkte. Der zweite Meilenstein aus deutscher Sicht, das war das 400. Tor von Leon Dreiseitel beim 3:4 der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames. Eigentlich ein Spiel, was die Oilers sehr, sehr gut im Griff hatten und dann Dreiseitel eben mit Tor Nummer 400. Natürlich ist er der Topscorer, deutsche Topscorer in der Geschichte der NHL. Das war das 3:0 Mitte des zweiten Drittels. Da sah alles nach einem locker leichten Auftaktspiel aus. Ja, und dann haben sie erstmal selber so ein bisschen geschlafen, teilweise defensiv, ein bisschen Pech gehabt, die Oilers. Und ja, dann haben sie einfach eine Situation im Tor, die so ist, wie sie ist. Stuart Skinner fängt sich ein Tor von Blake Coleman nach 40 Sekunden im letzten Spielabschnitt, was du dir nicht fangen darfst. Dump-in auf den Torhüter. Puck liegt halben Meter, Meter vor Skinner. Er schiebt ihn nicht in die Ecke. Er macht im Grunde gar nichts damit. Coleman macht den Vorcheck. Und ich weiß gar nicht, ob Skinner dann Coleman anschießt oder Coleman den einfach nur reinstochert. Auf jeden Fall ein vollkommen überflüssiges Tor und mal wieder ein Zeichen dafür, dass Stuart Skinner eben ein Torhüter ist, der sehr, sehr gut halten kann, der aber einfach auch Böcke mit drin hat. Das Ganze führt dann zum 3:3 Am Ende verlieren die Oilers zu Hause 3:4 Ein Spiel, wie gesagt, wo sie 3:0 geführt haben und was sie normalerweise nach Hause bringen müssen. Aber das habe ich ja auch schon des Öfteren erwähnt. Es ist ein hausgemachtes Problem. Es ist etwas, wo man sagen muss, sie zahlen auch relativ wenig Gehalt für die Torhüter. Also ist immer die Frage, ne, was bekommt man dann eben auch für sein Geld? Und in diesem Fall ein bisschen überflüssig, dass sie da einen Punktverlust haben. Aber im Verlauf der 82 Saisonspiele ist da natürlich noch die Möglichkeit, das auszugleichen aus Sicht der Edmonton Oilers. Und es geht noch eine Nummer schlimmer. Und wenn man auch immer wieder denkt, man hat schon alles gesehen, dann gibt es nochmal neue Situationen, die einfach irgendwie crazy sind und sehr, sehr verrückt. Wir hatten das Spiel dann am dritten Spieltag, quasi am dritten Abend der NHL-Saison, die San Jose Sharks zu Hause mit ihrem Debüt oder mit ihrem Heimauftakt gegen die Vegas Golden Knights. Jeff Skinner übrigens zum Beispiel mit seinem ersten Tor für die San Jose Sharks. Philipp Kurashev auch mit seinem ersten Tor. Und es sah lange Zeit so aus, als ob San Jose so ein bisschen das Spiel klauen kann. Eigentlich Vegas, das Team, ein bisschen bessere Chancen, besseres Spiel auch. Aber trotzdem, es stand 3:2 kurz vor Ende für die San Jose Sharks. Dann eine Situation, wo die Sharks im Prinzip das Empty Net Goal machen müssen, schaffen es aber nicht, gut verteidigt von den Vegas Golden Knights. Und dann haben die in dem Fall auch den Torhüter natürlich schon draußen und es soll im Prinzip ein Dump-In kommen aufs Tor einfach oder einfach in Richtung des Tores der San Jose Sharks. Ja, und wie es dann manchmal so ist, der Dump-In, der springt in Richtung Tor, hoppelt so ein bisschen und Alex Nedeljkovic im Tor der San Jose Sharks weiß nicht, was er mit diesem Aufsetzer machen soll und der springt dann rein. Das 3:3 und damit dann, oder als ob es noch nicht schlimm genug wäre für Nedeljkovic, kommt die Verlängerung, Torchancen auf beiden Seiten und dann eine Situation wieder, wo der Puck reingeht in den Spielabschnitt, in die Zone der San Jose Sharks und Nedeljkovic kommt aus dem Tor raus, ja, und entscheidet sich dann auch nicht so richtig, also nicht Fisch, nicht Fleisch, bleibt hängen an Shea Theodore, meine ich, und dann spielt er den Puck nach vorne und Riley Smith kann ins leere Tor vollenden und anstatt 3:2 zu Hause zu gewinnen, verlieren die San Jose Sharks mit 3:4 gegen die Vegas Golden Knights. Also schon ein etwas verrückter Spielverlauf. Wir hatten von Dorofeev, meine ich, im ersten Spiel für die Vegas Golden Knights schon mal einen Hattrick. Wir hatten jetzt von Connor den Hattrick, also auch offensiv gab es schon das ein oder andere Highlight. Natürlich ganz klar, es sind noch nicht viele Partien absolviert und heute am Freitag kommt auch nicht eine einzige Partie dazu und da muss ich mal wieder sagen, was macht die NHL eigentlich? Gibt es da keine Leute, die in irgendeiner Form mal nachdenken? Gibt es da keinen, der mal was sagt und darauf hinweist, dass es totaler Quatsch ist, eine Saison zu beginnen, am Dienstag, dann am Mittwoch spiele, am Donnerstag spiele und am Freitag ist nicht eine einzige Partie. Das heißt also, du willst eigentlich die Leute anlocken, du sagst, hey, die Saison beginnt, du hast schon keine wirklichen Marquee-Matchups gewählt, also da waren jetzt nicht unbedingt die Mega-Knaller-Partien dabei, klar, Battle of Alberta, du hattest jetzt Dallas in Winnipeg, das ist schon ganz okay, aber am ersten Abend waren die drei Partien nicht wirklich was für Feinschmecker und naja gut, okay, ist aber auch egal. Dann hast du die nächsten Tage eben Spiele. Du hast 14 Partien am Donnerstag und am Freitag nicht ein Spiel und morgen, dann am Samstag, hast du wieder 16 Partien und das ist, glaube ich, der einzige Spieltag neben dem Frozen Frenzy, wo alle 32 Teams im Einsatz sind und ich frage mich halt, warum nicht am Freitag? Warum kriege ich es nicht hin, ein Back-to-Back-Game zu machen? Die Kings beginnen mit einem Back-to-Back. Andere Mannschaften haben auch Back-to-Backs, aber an dem Freitag, wo kein Feiertag ist, wo nichts ist, wo man Angst haben muss, in Anführungsstrichen, vor irgendwas mit Football und so weiter, schafft es die NHL nicht, ein einziges Spiel zu terminieren. Also das ist, naja, gut. Ansonsten haben sie die NHL Saturdays und NHL Sundays jetzt bekannt gegeben, also im Prinzip den Spielplan, wo drin oder die Spiele, die explizit eher für den europäischen Markt gedacht sind. Ich bin noch nicht drüber gegangen, was da jetzt für Matchups dabei sind. Ich glaube, ich werde es jetzt auch mit so einem langfristigen Ausblick nicht machen unbedingt. Vielleicht, wenn mir wirklich ein, zwei Partien ins Auge fallen, wo ich sage, okay, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Aber ansonsten werde ich versuchen, so wie ich das in der letzten Saison gemacht habe und jetzt ja auch in der Folge dann, die ich am Dienstag aufgenommen hatte, dass ich euch einfach Hinweise gebe für die Woche, was in der Woche anliegt, welche Partien in der Woche eigentlich interessant sein können. Wir haben ja dann eben entsprechend morgen um 19.30 Uhr Los Angeles in Winnipeg, ist ja auch gar nicht so schlecht, St. Louis gegen Calgary sind zwei, die sich so an der Grenze befinden, um 22 Uhr ist die Partie zu den Playoffs und dann eben mein Hinweis nochmal jetzt an der Stelle auf Montag, 18.30 Uhr geht's los, Avs in Buffalo, danach drei Spiele parallel, Boston zu Hause gegen Tampa, Ottawa gegen Nashville zu Hause, also Ottawa zu Hause und die Islanders zu Hause gegen die Winnipeg Jets und um 22 Uhr noch die Maple Leafs gegen die Red Wings. Also das sind dann am Montag, am Columbus Day doch einige Spiele, die ganz interessant sind. Früh in der Saison gibt es ja auch dann, wie wir gesehen haben, die ein oder andere Überraschung. Damit würde ich sagen, reicht es jetzt auch erstmal für diese Ausgabe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.